Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast. Heute habe ich einen Gast, aber bevor ich zu diesem Gast komme, möchte ich mich entschuldigen, weil es ist nämlich 19 Uhr. Normalerweise nehmen wir diese Podcasts viel früher auf, aber ich habe heute einen Stargast da und der konnte erst ab 19 Uhr. Es handelt sich hierbei um Tim Hielscher. Er ist auch Podcaster, hat ein Videospiel-Popkultur-Podcast, so würde ich es mal nennen. Ist das richtig?
Kann man so sagen, ja, auf jeden Fall.
Rumblepack?
Richtig, genau.
Und wir haben irgendwann mal auf Twitter uns angefangen zu folgen und dann war ich so ein bisschen starstruck, dass dieser coole Typ von dem Podcast mir folgt und das fand ich ganz toll. Und dann haben wir uns so geschrieben und wir haben ein gemeinsames Hobby, nämlich Videospiele und generell 90er Jahre und alles, was dort passiert ist und was das Gute an diesen 90ern war.
Nerdkram, genau.
Nerdkram. Das Schöne ist, man darf das ja jetzt offen erzählen. Das ist ja früher, ich weiß nicht, wurdest du noch, du bist ja 88er Jahrgang.
Ja, richtig.
Genau. Wurdest du noch gehänselt für Nerd sein?
So ein bisschen, also von manchen Leuten, also aber das wurde mit der Zeit immer weniger. Also das war noch, aber ich bin so groß geworden mit Power Rangers und so, also das und Turtles. Es war schon ziemlich nerdfreundlich die Zeit so, aber von ein paar Leuten wurde man schon so ein bisschen angeguckt. Gerade so was Comics angeht, Superhelden, was jetzt jeder guckt und was jeder gut findet, ja. Das war damals recht schwierig. So, oh, bist ja peinlich und mit Cape und so. Aber ich kann nicht sagen, dass es so richtig Mobbing mit im Spiel war. Das nicht so. Also wie man das so aus so amerikanischen Filmen kennt, so wo der Nerd dann so runter ins Klo gedrückt wird und so.
Warst du gut in der Schule?
Ich war in manchen Fächern gut, in manchen nicht so gut.
Das ist halt, dir fehlt wahrscheinlich die Hälfte zum gehänselt werden, weil du kannst dich für Superhelden interessieren, aber wenn du dann auch noch überall Einsen hast, dann wirst du ja erst die Treppe runtergestoßen.
Ich glaube, dann auch zu Recht, oder?
Ja, das darf man nicht sagen.
Muss ich sagen, ich bin hier im seriösen Podcast. In meinem kann ich immer so viel erzählen, wie ich will.
Du kannst hier auch so viel erzählen, wie du möchtest.
Okay, das ist gut. Dann kann ich auch.
Ich bitte darum, weil das Prinzip von Uncovered ist ja auch der Sendung, weshalb es diesen Podcast auch gibt, ist ja, dass die Leute sagen können, was sie wollen und ich sie erstmal in Ruhe lasse mit dem. Ich will ja genau wissen, was sie denken, fühlen und warum sie das machen. Und warte, bevor du noch was sagst, der geneigte Hörer und auch die geneigte Hörerin wird sich fragen, warum du hier bist und warum Videospiele ein Thema sind. Die meisten wollen immer wissen, wie wir diese Drehzeiten von März bis Oktober durchhalten. Und eines der Geheimnisse ist, wir spielen alle Videospiele. Also wir sind unterwegs und spielen sehr viel, reden sehr viel über Videospiele. Und dann bist du eben der richtige Gesprächspartner hier, damit wir uns darüber unterhalten. Ja. 88er Jahrgang, da bist du ja eigentlich schon so eine späte Generation. Also du hast zum Beispiel nicht versucht zu masturbieren mit Larry the Laffer. Das kam ja.
Doch, tatsächlich, haben wir gemacht. Ich hatte zwar keine älteren Geschwister, aber meine Freunde hatten oft ältere Geschwister oder Väter, die sowas hatten. Und wir haben auch wirklich auf so uralten Atari-Geräten, auch in so schlechten Paint-Programmen, Vorläufern und in DOS, wirklich halt auch versucht, alles Sexuelle da rauszuholen, was es gab. So. und das war nicht viel damals und das war auch nicht besonders prickelnd damals, aber man hat ja nichts anderes
Kennst
gehabt.
Kennst du diese Disketten noch?
Ja.
Wo so Sex-Dinger drauf waren.
Richtig, Genau, ich kenne das noch und ich kenne noch bei Larry diese ganzen Fragen, die am Anfang gestellt wurden, wo die Entwickler der Meinung waren, dass nur Erwachsene diese Fragen beantworten können. Das Problem war aber, dass die dass es nicht nur Erwachsene beantworten sollten, sondern auch Amerikaner. Das heißt, da waren ganz viele popkulturelle Referenzen aus dem amerikanischen Bereich, das wir gar nicht kannten, die mit deutschem Fernsehen groß geworden sind. Und dann war es auch noch generell auf Englisch gestellt, die Fragen, und dann auch noch recht politische Fragen auch oft. Und dann da hatten wir keine Chance. Also ein Larry haben wir wirklich nicht geknackt bekommen.
Ich kann mich erinnern, war die Zeit, als ich einfach, ich glaube, so wie ich, hast du auch Englisch gelernt über Videospiele hauptsächlich, weil ich ganz lange Gameboy zum Beispiel gespielt habe und nie wusste, was ich da tun soll. Weil ich hatte dann irgendwie so, meine Oma hat mir früher mal Videospiele geschenkt und sie schenkte mir dann zum Beispiel A Boy with His Blob oder so ähnlich.
Genau, A Boy and His Blob.
Genau, und das war auf Englisch. Und ich weiß, dass mir das Spaß gemacht hat, aber ich weiß, dass ich dieses, glaube ich, 50 Mark teure Spiel nicht spielen konnte, weil ich keine Ahnung hatte, was welches Jelly Belly bei dem auslöst, weil es da auf Englisch stand.
Das kann auch noch viel fatalere Folgen haben, weil ein Kumpel von mir zum Beispiel hat immer mit mir zusammen Story of Thor gespielt, was war ja auf dem Sega Mega Drive war das ein Rollenspiel, so ein Zelda-Klon, glaube ich, so ein Action-Adventure. Und das Save Speichern heißt, das hat man uns damals nicht gesagt. Und so haben wir immer wieder von vorne angefangen, weil es gab ja damals auch viele Spiele, die hatten gar keinen Batteriespeicher, die musstest du von vorne bis hin durchspielen. Mario Land auf dem ersten Gameboy zum Beispiel, tausendmal durchgespielt. Und da gab es dann keinen Speicher und das kannten wir nicht. Und deswegen haben wir dieses epische Spiel verhältnismäßig immer wieder von vorne angefangen, weil wir nicht wussten, dass man speichern kann und seinen Fortschritt fortführen kann. So, das war Innovation.
Ich hatte auf einem Dreh diesen SNES Mini dabei, was ich auch eine tolle Erfindung finde. Also, den kannst du gut mitnehmen. Und ich habe festgestellt, wenn du oft genug Super Probotector spielst, kannst du dieses Spiel in 12 Minuten durchspielen.
Das ist Wahnsinn. Gerade diese Speedrun-Kultur, die auf YouTube stattfindet, ist also schon beeindruckend, was da rausgeholt wird.
Das Krasse ist, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, als ich irgendwie so 12 war und Super Protector gespielt habe, hatte ich das Gefühl, das dauert ein Jahr, um dieses Spiel. Also wie Zeit dir auch in diesen Spielen vorkommt, früher und heute, dass du so.
Ja.
Und immer wieder von vorne, immer wieder. Und dann so, Alter, ja, Super Protector habe ich noch nicht durch. Und ich habe tatsächlich erst auf dem SNES Mini Super Protector durchgespielt. Ich habe es vorher nicht geschafft.
Dass du es überhaupt geschafft hast, finde ich schon beeindruckend.
Also, man muss es einfach sehr oft spielen.
Ja. Ich liebe ja schwere Spiele, aber halt nicht alle. Also Dark Souls und so mega, aber wenn das so diese alten, also gerade so die alten Klassiker, die ich als Kind gern gespielt habe, da denke ich auch manchmal so, oh nee, das kann ich auch nicht mehr. Also ich habe nicht mehr die Reaktion von damals und so, nee, das ist.
Aladdin war, glaube ich, so ein Spiel, was so super schwer war, ne? Für Super Nintendo. Oder Mega Drive? Oder für beide wahrscheinlich?
Beide Versionen sehr gut, waren beides von anderen Entwicklerstudios. Ich mochte die Mega Drive-Version lieber, obwohl ich das Super Nintendo viel lieber mag als Mega Drive. Aber die Aladdin-Version war hervorragend. Die sah toll aus, war toll animiert. Also das war so eine der Lizenzversoftungen, die ich sofort als erstes Beispiel nenne, wenn es darum geht, dass es auch gute gibt. Genauso wie Riddick damals, ne?
Die Riddick. Laut Statistiken ist im Übrigen meine Hörerschaft und Online-Social-Media-Fan-Begleitung Frauen zwischen 14 und 34. Ich glaube, wir haben jetzt 75% der meisten weiblichen Zuhörer verjagt. Oder ist das ein Klischee? Was meinst du?
Um dem Ganzen noch den Rest zu geben, können wir noch von deinem Buch erzählen, was du vor ein paar Jahren geschrieben hast.
In 80 Frauen um die Welt?
In 80 Frauen,
ich glaube, das haben die, glaube ich, mitbekommen mittlerweile.
Echt?
Ja, ich habe mich dafür auch schon, entschuldigen würde ich mich dafür nicht, nur für den Titel, weil das wollte ich nämlich nicht. Ich wollte nicht diesen Titel dieses Buchs. Ich habe das Buch geschrieben und dann kam der Verlag und meinte, wir nennen dein Buch in 80 Frauen um die Welt. Und ich dann so, oh scheiße. Es war ja das erste Buch, was ich geschrieben habe. Also ich war halt so glücklich, ein Buch geschrieben zu haben. Und dann habe ich einfach alles in Kauf genommen. Es gab damals noch kein MeToo. Das ist so krass. Ich habe vor kurzem auf einer Lesung wieder daraus vorgelesen und musste das abbrechen. Das kann ich nicht mehr vorlesen, was da drin steht.
Ich wollte gerade sagen, 2019 hätte der Verlag den das anders genannt. Das garantiert.
Wie hätten sie es genannt? Es wäre nie erschienen, tatsächlich. Es wäre einfach die Idee, jemanden in die Welt zu schicken, damit er unglaublich viel Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Frauen hat und dann das aufschreibt. Das würde einfach kein Verlag mehr drucken. Das geht einfach nicht. Aber gut reingegrätscht, so eine Information. So. Aber dein Buch?
Oder?
Ja. Ich habe extra vorher durchgelesen, so, was kann ich noch fragen? Mit diesem 1988 geboren, kann man, weißt du, das ist so suggeriert dem Hörer und dir dann so Wissen. Der hat sich vorbereitet auf dieses Gespräch.
Genau,
so ist es ja. Wir hatten kurz telefoniert, bevor wir uns zu diesem Podcast getroffen haben. Und da sagtest du hast in Nordkorea Jaguar, glaube ich. Saturn? Nee, was hast du gespielt?
Ja, du hast irgendwie so eine coole Geschichte erzählt, dass du in Afghanistan Switch gespielt hast.
Ja.
Und da war ich so eifersüchtig, habe gesagt, oder neidisch und habe gesagt, ich habe in Nordkorea Jaguar gespielt.
Wo steht denn der in diesem Yanggakdo Hotel? Weil ich da der auch war und ich liebe dieses Hotel. Ich könnte Urlaub in diesem Hotel machen, weil es gibt überall so Gänge und plötzlich findest du einen Raum, wo eine Frau steht mit zwei Tischtenniskellen und einer Platte und dann kannst du da Tischtennis spielen. Dann 12 Meter weiter rechts ist ein Karaoke-Raum.
Ja, und ein Internet-PC.
Ja, aber der ist ja Quatsch.
Der ist Quatsch, ja.
Das ist ja so ein Internet-PC aus dem ITG-Raum von 1998 und wirklich, du kannst, glaube ich, eine Mail verschicken. Und
aber ja, die ja wird aber erstmal durch 1000 Instanzen kontrolliert und dann
geht's. Fandest du das so schlimm in Nordkorea? Ich meine, du kommst aus dem Westen, ne? Du bist gebürtiger Westdeutscher.
Ja.
Ich komme aus
Norddeutscher.
Das ist ja Norddeutschland ist ja der Osten Westdeutschlands, oder? Die Osten.
Boah.
Das ist aber. Moment, ich komme aus dem Osten.
Ich komm aus Bremen.
Also pass auf, was du sagst.
Okay. Ich komme aus Bremen und ich muss immer aufpassen, weil Bremer sagen immer Bremen und eigentlich sagen alle Leute ja Bremen und deswegen
ja.
Ich will mir das antrainieren, so dass man das nicht direkt hört. Nee, ich bin Bremer und ich war noch nie in Nordkorea.
Aber Bremen ist ja so ein bisschen auch so eine harte Stadt, oder?
Ich finde immer, jede Stadt hat so seine schönen und seine Schattenseiten. Ich finde das immer ganz, ich hatte zwar letztens ein bisschen im Podcast, weil wir Lilly Fichtner, eine Berliner Schauspielerin, zu Gast hatten, die ich auch eben getroffen habe und das war sehr schön. Und
warum kommt Lilly Fichtner, die ich nicht kenne? Ist es schlimm, dass man die nicht kennt?
Das oder? Ist nicht schlimm, nein. Die spielt in Babylon Berlin mit im Tatort.
Aber dann könnte man die aber kennen.
Die kann man auf jeden Fall kennen.
Ich gucke gerne Tatort.
Echt? Das tut mir leid.
Guckt sie gerne, hat sie schon mal beim Traumschiff mitgemacht? Ich gucke sehr gerne Traumschiff.
Traumschiff, das weiß ich nicht. Soko Wismar oder diese ganzen öffentlich-rechtlichen bin ich ja nicht so für. Ich war mal, ich war mal Müllsack im Tatort. Ich war mal Statist im Tatort.
Du warst ein Müllsack im Tatort?
Nein, es ging um Müll und das Drehbuch war auch Müll. Das waren
drei Drehbuch. Ein junger Mann aus Bremen, kann der bitte einen Müllsack spielen?
Ja, da wurden viele Gags auf Twitter dann drüber gemacht, weil ich das dummerweise angekündigt habe. Und ganz viele Szenen rausgeschnitten wurden, also in denen ich dabei war.
Nee, aber du warst jetzt nicht, also du warst so eine Leiche in einem Müllsack?
Nein, das mit dem Müll. Es ging um Müll. Es hieß irgendwie alle meine Jungs hieß, glaube ich, der Tatort war ein furchtbarer Tatort. Also noch schlimmer als generell. Und
so schlimm sind die nicht.
Wirklich, der hat drei verschiedene Drehbuchautoren, das hast du gemerkt. Das war teilweise so viele Anschlussfehler und das war ein Quatsch, unglaublich wie sonst was. Und die Bremer Kommissarin mag ich auch nicht so gern leiden. Und irgendwie war es so, dass ich dann irgendwie so ein Businessman spielen sollte. Und dann auch sogar, ich durfte ein Wort sagen. So.
Dafür gibt es dann schon Geld, richtig?
Ja,
ich rolle es ja schon mit
ja,
Geld,
aber in ne? Bremen dann, ja, 50. Ja, es war spontan, weil ich dann, ich habe das als Vorschlag gebracht und es wurde akzeptiert, so. Aber die Szene wurde trotzdem rausgeschnitten.
Was hast du für ein Wort gesagt?
Sicher. Weil mir wurde die Kaffeetasse entrissen und ja, ich darf ja, ne? Und ich so, ja, sicher. So. Ja, so ein Businessman, der aber sehr freundlich war.
Wie wird man denn einen Tatort nehmen? Da gibt es so wenig Menschen in Bremen, dass sie sagen, wir brauchen jetzt hier so Leute vor der oder nichts zu tun, dass man einfach dann sagt, wir brauchen. Alle Bremer sind jetzt Nebendarsteller oder wie hat es funktioniert? Oder wolltest du eigentlich Schauspieler werden?
Nee, die fanden mich einfach so super, dass sie mich genau gefragt haben.
Waren die gerade in irgendeinem Einkaufszentrum und das
Team? Nein, das war in Wirklichkeit vom Kumpel von mir, die Mama macht das Casting oder hat viel Casting gemacht und hat dann tatsächlich aber gefragt, bei Facebook hat sie mich angeschrieben. Hab ich gesagt, ja klar.
Kannst du auch sicher sagen? Ach nee, es war dein Vorschlag, deswegen. So,
genau, ja, kannst du sicher. Schaffst du das? Ja,
sicher.
Und, ja, und dann gab es halt den ganzen Tag Dreh und das mal zu sehen war ganz spannend, aber meine Welt ist es nicht. So, ja. Also ich fühle mich vor der Kamera auch unwohl, deswegen bin ich Podcaster, weil da kann man vom Mikro, normalerweise, jetzt schaue ich dir in die Augen, das ist wunderschön, es macht echt viel Spaß, weil normalerweise sitze ich dann zu Hause, bin dann alleine vom Podcast-Mikrofon, weil wir podcasten dann meistens dann, so haben wir auch viele verschiedene Gäste halt dann über Teamspeak oder Skype und die ganzen Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Und kann mich da also bequem hinsetzen mit Bademantel und einer Flasche Bier und so weiter und so, ne? Dann auch mal kratzen irgendwo an gewissen Stellen. Und jetzt ist es schon eine andere Situation. Aber
es ist sehr professionell, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. So, ich bin begeistert.
Wir sitzen hier
in einem Studio. Hab ich dir gar nicht zugetraut. So. Ich habe gedacht, wir sitzen in so einer Höhle, so wie du in Afghanistan, so, und es ist alles dreckig und staubig.
Eigentlich
so,
zeichnen die Podcasts auch immer in Afghanistan auf. Also ProSieben bezahlt dann für alle Gäste die Tickets nach Kabul. Dann werdet ihr abgeholt und dann sitzen wir da in einer Höhle und dann wird es auf. Das ist normalerweise. Ich habe jetzt für dich, das habe ich mir, die habe ich das nicht so, da dachte ich, für dich muss ich hier den Teppich ausrollen, den roten.
Ah, das ist dir gelungen.
Ja, sehr schön.
Finde ich gut.
Aber zurück zu dem Hotel.
Ja,
da stand was für eine Konsole?
Ich war noch nie in Nordkorea. Ich hab dich,
echt nicht?
Ich hab das voll geglaubt. Ja, ich hab das
irgendwie.
Das
war mir auch
ganz unangenehm. Ich hab gehört, hoffentlich kommt er nicht wieder darauf zu sprechen.
Doch, natürlich.
Um Gottes Willen.
Ich hätte das auch gerne Nordkorea komplett zugetraut, dass da irgendwie so eine alte Konsole steht, irgendwie die auf der Welt 18 Mal verkauft wurde.
Ich bin schon 1000 Tote gestorben, als ich die Sendung gesehen habe, dass du bei den Yakuza warst und keinen Anzug anhattest. Hab ich gedacht, oh nein, das kann der doch nicht mal. Bevor die Prämisse gezeigt wurde, dass das natürlich ein Unding ist, habe ich schon geahnt, hab gedacht, oh, das gibt Ärger. So,
Tilo, das wusstest du bestimmt, weil du Yakuza gespielt hast.
Tatsächlich, die Reihe liebe ich sehr, genau.
Ja, die lieben viele, das habe ich nie verstanden.
Ich musste auch erst reinkommen.
Das ist, für mich war das auch so, wie mir meine Freunde Shenmue verkaufen wollten. Mir kam das vor wie so ein geiles Shenmue in Japan nochmal, so schicker alles.
Ja.
Du kannst dann auch noch irgendwie wieder Kapseln finden und kannst dich unterhalten und lästige Schlägereien führen. Und
die sind doch nicht lästig, die sind
nie reingekommen.
Ja, okay.
Nie, also es war dann immer so, das war mir zu japanisch, glaube ich, dann einfach.
Ja. Ja, gut. Also
mit aber es gibt so viele Spiele, die ich einfach dann auch so ignoriere, auch wenn die alle toll finden. Also zum Beispiel The Witcher 3.
Oh Mann, Thilo.
Ich hab's echt pass auf, ich hab's gespielt und fand's auch wirklich toll und dachte so, Alter, was erwartest du denn? Weil ich habe irgendwann das Gefühl, oder ich habe seit eigentlich Dark Souls, habe ich das Gefühl, Videospiele werden immer marxistischer. Du wirst immer mehr bestraft. Es wird immer komplizierter. Es dauert immer länger. Es fordert so viel Aufmerksamkeit und so viel. Und ich hätte The Witcher gerne gemocht, wenn ich nicht gewusst hätte, wie bei Skyrim. Das dauert jetzt 300 Stunden, bis ich das Ding durchhabe.
Ja, ich fühle das so ein bisschen, weil man ist manchmal so überwältigt und hat auch, das fühlt sich irgendwann so ein bisschen nach Arbeit an.
Immer.
So hat ja auch das Meisterwerk Red Dead Redemption 2 ist ja auch so ein bisschen hat so eine zwiegespaltene Kritik bekommen. Also viele sagen so, ja, ihr feiert das so ab, so toll ist das doch gar nicht so. Es ist einfach ein großes Meisterwerk. Muss sich aber darauf einlassen, sich Zeit nehmen, weil das bewusst am Anfang ein bisschen langsamer erzählt. Und du musst dich halt, wenn du vorher einen Titel wie Assassin's Creed Odyssey gespielt hast, wo alles relativ flott vonstatten geht und du mit dem Pferd einfach über alles rüberreitest und so, dann auf einmal Red Dead hast, wo dein Pferd quasi auch einen Charakter hat und du das striegeln musst und du auch, wenn du jagst, dann quasi auch die Tiere, wenn du sie nicht richtig erwischt, dass sie dann auf dem Boden liegen und leiden und du denen vom Leid erlösen kannst mit einer Funktion und dass du, wenn du das Fell abgezogen hast und du möchtest es an den Sattel hängen, da aber schon ein anderes Tier hängt, dann passt das halt nicht mehr, dann musst du einmal ums Pferd rumlatschen und es auf die andere Seite hängen und wenn du es von anderen Spielen einfach so kennst, dass du einen Knopf drückst und es ist in deinem Inventar unsichtbar, dann fühlt sich das vielleicht am Anfang so ein bisschen anstrengend an, aber wenn man sich darauf einlässt, genauso wie Dark Souls und so, dann kann das eine Offenbarung sein für den Spieler, aber man muss Bock drauf haben. Das ist wie so mit so seichter Unterhaltung, man guckt irgendwie so eine ProSieben-Sendung mit so einem komischen Kasper, Uncovered oder so, und, oder man guckt halt irgendwie so einen epischen Tarantino-Film oder keine Ahnung.
Ich finde schön, dass ich da in dem Vergleich wenigstens drin bin. Man guckt entweder Thilo Mischke Uncovered oder man guckt einen Tarantino-Film. Was passiert denn da in der Ecke? Du guckst da immer so richtig rüber.
Ja, die werden hier belauscht und beobachtet.
Du hast ja Besuch mitgebracht, du kannst ja kurz, auch wenn sie jetzt nicht zu hören sind, kannst ja sagen, wer da ist.
Ah, genau, ich habe einmal Phil und Fabio von reingehauen, die machen YouTube-Quatsch und essen ganz viel, den ganzen Tag. Und gute Food-Reviews, also musst du auch mal geben. Und auch eine Nische erkannt, oder? Also ich meine, überall hingehen und umsonst essen können, das ist ein Traum. Ich würde
wie viele Follower haben Sie dafür, dass man das machen kann? Das können Sie ja mal so.
Also Sie haben jetzt, glaube ich, 11.000 Abos, ne? Ja, Phil Nick.
Ach, damit kann man schon umsonst essen, mit 11.000 Abos. Dachte ich, da ist man noch Mikro-Influencer mit 11.000.
Naja, ja. Das ist
gemein, ist es beleidigend? Nee, ich will nicht beleidigen, das ist nur eine Einschätzung. Ja. Okay, Sie schütteln, Sie Finger ist oben, okay, alles ist gut.
Ja, das ist gut. Nee, also da kann man schon sagen, hier, ich mache ein Video für euch, dann können wir hier umsonst essen. Aber
eigentlich, darum geht es ja im Leben eigentlich letztendlich. Du machst irgendwas, was dir Spaß macht, um dann alles umsonst zu bekommen.
Ist so, wir kriegen umsonst Videospiele. Ist
geil, ich kann sagen, du wirst auch bemustert, oder?
Ja, klar.
Das ist tatsächlich was ganz Tolles. Jetzt kann ich das ja das erste Mal ganz offen erzählen. Die Anfänge meiner Firma wurden finanziert mit dem Verkauf der Muster bei eBay. Also ich habe dann
früher... Du hast Muster verkauft. Oh, das ist aber eine Todsünde, du weißt...
Das ist aber jetzt 10 Jahre her. Alle, die mir damals Muster gegeben haben, wurden in diesen jeweiligen Firmen gekündigt, außer Fabian Döhler.
Fabian Döhler, der kündigt sich doch ständig selbst. Der liegt also irgendwelche Details und so. Also der ist doch immer so kurz vor der Kündigung.
Also außer Fabian Döhler ist, glaube ich, keiner mehr da in der Funktion, die mich damals bemustert haben. Die sind jetzt alle und machen so für Kaffeemaschinen PR oder so. Die sind ja da auch... So, du kannst ja da auch sehr herzlos sein in der Videospielbranche. Die sind ja dann so... Ob jetzt Doom oder Heckler und Koch spielt keine Rolle. Kann ich beides vermarkten.
Vielleicht sind die auch gekündigt worden wegen dir, weil die getrackt haben, wo die Muster hingegangen sind.
Nee, das war wirklich diese. Ich habe dann sowas. Was habe ich da so verkauft? Ich habe dann natürlich die Spiele behalten, die ich mag.
Ja.
Zum Beispiel habe ich nicht. Ich habe ungefähr 14 verschiedene Rockbands zu Hause im Keller. Was ziemlich nervig ist, weil das natürlich, mein ganzer Keller besteht nur aus Kabeln und Trommelboxen und Mikrofonen und Gitarren, die man nicht benutzen kann.
Ist bei mir auch so. Vor allen Dingen, die kamen dann ja auch dann irgendwie ans Ende und dann kam wieder nochmal ein Schwung raus. Es kam dann noch wieder ein Rockband-Versuch dann mit Gesang und mit Schlagzeug und so weiter.
Das war eine der besten Zeiten in meinem Leben, diese Rockband-Phase. Und ich habe mich gefragt, warum das so krass abrupt aufgehört hat.
Ne, wir haben es übertrieben. Es kamen so viele Guitar Heroes und Rockbands raus. Und immer wieder wollten sie viel Geld haben für die ganzen Songs und war auch nicht immer alles mit allem kompatibel. Und immer wieder neue Versionen, immer wieder. Und das war einfach, der Markt war übersättigt. Und so haben sie ja die Chips überproduziert. Und aus den Chips sind dann die Skylanders entstanden. Also die ganzen Toys to Life, genau, die ganzen Toys to Life Sachen sind ja auch vor allem durch sowas entstanden. Und auch dieses Zeichentablet, was auch ja hier, wie heißt der, THQ den Kopf gekostet hat. Jetzt gibt's sie ja wieder. Aber damals haben sie ja dieses WeDraw, UDraw oder so gemacht. Diese Zeichentablets haben sie auch gedacht. Das kaufen ganz viele Leute. Und das war ja auch ein Riesenflop. Hatten so viel Chips über. Ja, aber auch sowas entstehen manchmal die besten Ideen, weil Toys to Life, ich meine, jetzt ist es wieder total am Abflauen.
Ich glaube, ich habe noch so ein E3 Toys to Life von Skylander, so ein bronzefarbenes Viech.
Ja.
Das war mal irgendwie $500 wert. Soll ich das schnell verschreiben?
15 Euro, ja.
Ach, weiß nicht. Ich habe immer gedacht, das ist meine Altersvorsorge.
Ja, das denkt man dann immer. Und dann entscheiden sie sich, irgendwas neu rauszubringen. So wie bei Lego oder so. Du denkst so, oh, ich habe das Taj Mahal, das kostet 3000 Euro bei eBay. Und dann bringt das Lego einfach neu raus und der Wert ist futsch.
So. Ah. Ja. Das ist traurig.
Ja, tatsächlich. Ja,
also ich glaube, das ist, wenn man sich auf Popkultur verlässt, um damit seine Altersvorsorge zu gestalten, schwierige. Ja. Das könnte ein eigener Podcast werden, Altersvorsorge und Popkultur. Jede Folge eine Sache. Sammelfiguren.
Ja, ein Kumpel von mir hat gedacht, er wird mit Telefonkarten reich. So, also.
Das ist hart. Wann war das? 1995?
Ja, würde ich schätzen, ja. Da kommt hin.
Also ich weiß, dass man das sammeln konnte und dass die Telekom damals auch... Ich hatte eine von Walter Moers mit einem kleinen Arschloch. Da war ich sehr stolz auf diese Sammelkarte, Telefonkarte. Ja, cool. Aber diese habe ich dann verloren bei irgendeinem Umzug. Und ich wusste, dass die damals schon 60 D-Mark wert ist. Da war ich auch schon, das war dann damals schon eigentlich meine Altersvorsorge. Also mit 17 oder so denkst du ja, 60 D-Mark, das reicht ja dann schon. Also wenn du 20 Mark Taschengeld bekommst und dann ist eine Telefonkarte jetzt schon 60 Mark wert.
Ey, wenn Telefonkarten irgendwann wiederkommen, dann durch die Pornoindustrie, wenn die auch kleine Arschlöcher draufdrucken.
Wir wollten ja eigentlich über Videospiele und Reisen
reden. Ich glaube, das ist die Stelle, die rausgeschnitten wird.
Nee, nichts wird hier rausgeschnitten. Ich glaube, einmal wurde was rausgeschnitten. Warte mal, wenn ich das erzähle, was einmal rausgeschnitten wurde, dann muss das auch wieder rausgeschnitten werden.
Ergibt total Sinn.
Ich erzähle es trotzdem. Vielleicht hört es ja der betreffende Redakteur diesmal nicht und da bleibt es drin. Einmal hat jemand etwas, habe ich zu einem Kollegen gesagt, dass er dick, also da haben wir über das Dicksein gesprochen. Mhm. Und dann klang ich da arrogant. Und dann sollte das rausgeschnitten werden.
Gibt es bei uns tatsächlich auch, dass man manchmal Sachen sagt, die arrogant klingen und ich bin ja in der glücklichen Position, dass ich selber schneide, also unseren Podcast und dann auch das manchmal merke und dann auch sage, okay, das nimmst du nochmal schnell auf. Aber das ist natürlich vielleicht Schummeln, aber es ist manchmal, weil die Leute verstehen sehr viel falsch. Gerade haben wir eben schon drüber gesprochen, 2019, da kann man sehr schnell missverstanden werden oder es kommt einfach viel negativer rüber, als es gemeint war. Und dann ist es, glaube ich, okay, wenn man ab und zu mal, wenn man es merkt, dass man dann sagt, okay, das mache ich lieber nochmal.
Aber ich finde es viel schöner, einen Shitstorm zu bekommen, weil das ist, weißt du, du schneidest ja was raus.
Den kriegen wir so oder so.
Ja, weswegen jetzt noch? Weil du gelogen hast bei Nordkorea.
Nee, wegen allem.
Das ist das auch. Ich habe das wirklich geglaubt. Ich bin eigentlich ganz immer noch entsetzt. Ich dachte, das wäre jetzt richtig geil über dieses Hotel. Weil du hast auch noch, als ich bei Twitter geschrieben habe, warst du in diesem Yanggakdo-Hotel? Und ja.
Ja. Ich dachte, du raffst es, aber jetzt.
Nein, ich habe es nicht gerafft. Weil die Wahrscheinlichkeit ist okay. Und da wollte ich ganz, ich habe ja 1000 Fragen vorbereitet zum Thema Nordkorea und wie du das wahrgenommen hast. Und ja, es verpufft. Also tschüss.
Also ich bin viel rumgekommen, aber so weit dann doch nicht. Also durch meine Eltern, also wir sind viel in Urlaub gefahren und wir hatten ein Wohnmobil und so. Und da waren wir natürlich viel in Europa. Ne? Kann man jetzt nicht machen. Nordkorea mit dem Wohnmobil, aber...
Kannst du auch.
Ja, bestimmt.
Ja, auf der chinesischen Seite kommst du rein ins Land.
Ja, siehst du?
Ja. Also ich bitte dich, nächstes Jahr mit dem Wohnmobil nach Nordkorea.
Ich schlag's Fadi mal vor. So. Ja. Unbedingt, ja. Und deswegen habe ich viele Sachen gesehen schon, aber wo viele Klassenkameraden mich damals drum beneidet haben, aber ich habe das damals noch gar nicht so gesehen, weil für mich war das normal. Und jetzt später weiß ich das zu schätzen und denke so, es ist voll krass, dass du da überall schon warst.
Was bist du eigentlich vom Beruf?
Ich mache Kinder- und Jugendarbeit im sozialen Bereich, also im öffentlichen Dienst quasi. Und das Podcasten und freier Games-Redakteur ist halt so ein Nebenbei.
Also du machst zwei Berufe. Du machst das finanziert. Man kann ja, wenn man sich Böhmermann und Olli Schulz anguckt, richtig davon leben auch.
Ja, wobei die ja auch 1000 andere Einnahmequellen haben.
Aber ich glaube, also, die könnten alleine schon von ihrem Spotify-Podcast leben.
Ja, fest und flauschig ist jetzt, ne?
Ja.
Nicht mehr sanft und sorgfältig, ja, genau.
Ich glaube, die könnten davon leben. Ich habe auch irgendwo mal...
Ja, natürlich. Es gibt ja auch die waren früher auf ein Bier, die haben The Port heißen die, glaube ich, nur noch. Das waren ja auch Videospielredakteure. Und die haben auch irgendwann gesagt, so, ey, wir haben so und so viele Patreon-Unterstützer, also die wirklich monatlich Geld zahlen dafür, dass sie den Content bekommen. Und die haben gesagt, ey, wir wollen es selbstständig machen, wir brauchen so und so viel. Finanziert uns da, dann machen wir das. Und das hat funktioniert. Also ich glaube, die... sind
eigentlich irgendwie, das ist für dich eine berufliche Perspektive zu sagen, ich werde nur noch Podcasts machen? Oder?
Ich hab Angst, dass ich bin jetzt in der Position, wo es mir richtig viel Spaß macht und wo ich auch ein bisschen Kohle dafür kriege Und aber ich habe Angst, wenn ich das zu sehr berufsmäßig mache, dann, dass es dann irgendwie abflaut und dass es nicht mehr so geil ist. Und ich liebe auch den anderen Beruf, den ich mache. So. Und ich komme super mit Kids klar und das macht mir viel Freude, gibt mir viel zurück.
Ja.
Und man hat auch das Gefühl, was Sinnvolles zu machen. Also Videospiele sind jetzt nicht so sinnvoll.
Moment, da können wir noch drüber reden. Ich finde Videospiele, also als ich habe, wie gesagt, volontiert bei einem Videospielmagazin, G hieß es, vielleicht hast du das schon mal gehört.
Ja,
genau.
Ausrufezeichen, ja.
Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort so. Also es war ja eben so, es wollte ja so Videospiel-freundemäßig sein. Das sollte ja nicht so dieses PC-Games sein, so Horror, fürchterlich geschriebene 20-seitige Artikel über World of Warcraft und.
Ja, wo ja jede Waffe erwähnt wird.
Genau, und die Grafik ist gut, deswegen ist das Spiel gut und. Sondern es wollte so einen kulturellen Aspekt des Videospiels sehen. Und 2006 war ich mit meinem Volontariat fertig und seit 2006 werde ich durch viele große Redaktionen in Deutschland weitergereicht, weil sich niemand mit Videospielen beschäftigt in diesen Redaktionen. Und ich finde das total krass. Ich sage dann immer so in den Konferenzen, ey, das ist so, als würdet ihr nicht ins Kino gehen.
Das ist so. Mittlerweile kann man das sagen.
Ja.
Früher war es Quatsch, aber weil so ein paar Pixel und so. Aber mittlerweile, es gibt so, also gerade Red Dead Redemption 2 und so, solche Titel und God of War, Uncharted und so, das sind teilweise, da steckt so viel Epos drin und so viel
auch
Liebe.
Kulturelle und Relevanz. Also
ja, natürlich. Ja, und Geld und Arbeitsplätze und ja.
Das beliebteste Argument, glaube ich, der Anzeigenabteilung jeweils von diesen Medienhäusern ist immer, wenn du dann zu dir hingehst und dann diesen einen Satz sagst, den alle immer sagen, um Videospiele zu rechtfertigen: Videospielindustrie nimmt mittlerweile so viel ein wie die Kino-, Musik- und Pornoindustrie zusammen.
Ja, aber dabei spielt Geld eigentlich ja nicht die Rolle dafür, ob es kulturell relevant ist, ne? Aber ist natürlich ein Indikator davor. Ja, ich finde es aber nur kein besonders schön. Aber ja.
Ja, es ist aber, glaube ich, so für dieses, also wenn es viel Geld fabriziert, heißt es, dass viele Menschen es konsumieren oder die Spiele sind so krass teuer. Deswegen ist es so.
Ja, um die Relevanz zu verdeutlichen, ist natürlich ein guter Spruch, das dann zu sagen. Aber ja.
Und es ist so krass, dass wirklich, und die sind auch nicht alt, die Leute, wenn ich zusammen, die sind so jetzt Anfang 40. Also sie müssten eigentlich so drin sein, die müssten es mitbekommen haben, aber es spielt einfach keine Rolle. Es ist für die Leute das gleiche seltsame, abwegige Hobby, als würden wir beide Briefmarken sammeln. Oder als würden wir so.
Das stimmt, aber es wird auch immer besser, weil auch viele Leute. Es gibt ja auch immer mehr Spiele, die auch für solche Leute gemacht sind und auch solche Leute interessieren könnten. Und wenn sie nur so ein bisschen rangeführt werden, dann bringt das manchmal schon was. Wir haben auch zum Beispiel, wir sind ja dafür, dass wir ein Games-Podcast sind, haben wir sehr viele Hörer, die sich gar nicht besonders für Videospiele interessieren, sondern für uns komischerweise, für uns Jungs, die Blödsinn erzählen oder unsere Gäste. Und das hat sehr viel mit Personality zu tun. Also ich glaube, bei dir wird es wahrscheinlich auch beides sein, weil du krasse Abenteuer erlebst, darüber redest und diese Sendung hast. Aber man muss dich auch als Person mögen. Wenn du einen anderen Videospiel-Podcast hörst, wo es eher um das Fachliche geht, wir haben ja keine Kompetenzen, wir labern ja nur Blödsinn, aber wenn es diese anderen Podcasts, wo es dann viel um Inhalte geht, ich glaube, da kannst du auch jederzeit jemanden austauschen und sagen, so ja, das macht jetzt der oder der.
Ja.
Ich will die Inhalte, ich will hören, was die zu sagen haben zu den Spielen. Ich will Infos zu den Spielen. Bei uns ist es anders. Wir haben ganz viele Leute, die sagen so, ey, ich würde wissen, was die Jungs wieder erlebt haben beim Einkaufen, was für ein Quatsch die wieder erzählen, was für unangenehme Situationen sie wieder erlebt haben. Und bei den Spielen, da höre ich gar nicht mehr so genau hin.
Das ist, glaube ich, wenn man so wie, also diese Videospiel-Podcasts generell, wenn die so persönlich mit drei Freundinnen oder da gibt es ja mehrere Podcasts, die sowas machen, das fühlt sich halt immer genauso an wie die Gespräche, die du selber mit deinen Freunden führst, die.
Wenn alles gut läuft, ja.
Ja, also du redest ja nicht irgendwie so, du guckst, wenn du über ein Videospiel redest mit deinen Freunden, dann erzählst du dir ja nicht die technischen Aspekte, sondern du erzählst eigentlich, du sprichst, außer es sieht krass aus, aber dann ist meistens der Satz, es sieht krass aus und dann war es das schon. Und du redest ja eigentlich immer bei Videospielen darüber, wie es sich anfühlt und was das Spiel mit dir macht. Also zum Beispiel eins der meistdiskutiertesten Spiele in meinem Freundeskreis ist Limbo. Und der Nachfolger, wie heißt er?
Inside.
Weil das hat halt wirklich echt was gemacht mit den Leuten, die es gespielt haben. Also selbst die berühmten Zugucker, Freundinnen meistens.
Ja, oft.
Oder irgendwie der Bruder, der mal vorbeikommt. Die sitzen da, die Leute, und die sieht halt einfach, du denkst jetzt, okay, im 21. Jahrhundert muss alles 3D Open World sein. Aber du sitzt vor diesen beiden Spielen und du fühlst dich krass unwohl. Du hast so eine Angst, du fühlst dich bedroht mit ganz simplen Mitteln.
Und bedrückend, beängstigend ist das, genau. Es schürt viele Urängste, gerade Arachnophobie, dann diese Verfolgungswahn.
Was ist denn, kannst du mir das Ende erklären von Inside? Mit diesem
war ich zu dumm für. Also wirklich, ich habe Inside nicht verstanden. Aber ich habe es genossen, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, aber ich gebe es zu.
Ja, also ich war dann fertig und dachte ich so, aha. Darf man das jetzt sagen, eigentlich, was da passiert?
Nee, ich würde es lassen.
Okay.
Es gibt viele Leute, die sich über sowas sehr böse aufregen. Also
ja, aber die Videospielkompetenz ist ja in diesem Podcast bislang noch nicht so ausgeprägt.
Deswegen. Das stimmt, das ist recht,
genau.
Aber ich darf jetzt mal was fragen, oder?
Bitte.
Afghanistan, du hast Switch da gespielt.
Ja.
Ich habe einmal auf der Gamescom, da war draußen so ein Beach-Party-mäßig was aufgebaut und dann habe ich ein 3DS mitgehabt und da ist mir Sand da zwischen die Scharniere geraten und auf das Display und das war das Schlimmste, was ich je, also den habe ich verkauft. Ich habe immer wieder Sandkrümel noch drin gefunden. Und jetzt ist vielleicht Klischee, aber Afghanistan klingt für mich auch sandig.
Ja.
Kann man da Switch spielen? Macht das Spaß?
Darüber hatten wir auch kurz gesprochen. Es ist eine schöne Überleitung zu diesem, wie man das erzählt. Hast du sehr, sehr wirklich zauberhaft gemacht. Es macht Spaß und tatsächlich ist es auch wahnsinnig wichtig. Also erstmal Sand gibt's in Afghanistan. Wir waren allerdings nur in Kabul und ich habe nicht die Switch so am Tag dabei gehabt. Also wir waren ja unter dieser Brücke, wo Heroin konsumiert wird, sehr viel und stark. Da habe ich mich jetzt nicht in der Pause hingesetzt neben die Heroinsüchtigen und gesagt, ach, ich mache noch ein Super Mario Odyssey Level.
Wäre witzig gewesen.
Ja, ich weiß nicht. Ich hätte es etwas unangebracht, hätte es gefunden. Es war dann oft, also es ist eben so wie in Ländern wie in Afghanistan oder Somalia, da habe ich gerade Zelda gespielt oder auch in Marokko, als wir diese Cannabis-Geschichte gemacht haben, da hatte ich so zum Beispiel, da war 6 Stunden, was habe ich schon erzählt sogar im Podcast, 6 Stunden warten. Und in diesen 6 Stunden habe ich halt einfach Zelda gespielt. Die ganze Zeit, wirklich immer. Und du kannst damit A, sehr gut Zeit totschlagen, weil du kannst nicht die ganze Zeit lesen. Und Lesen wird lustigerweise auch weniger akzeptiert als singuläre Tätigkeit. Also Leute unterbrechen dich. Beim Spielen ist es so, du wirst einfach in Ruhe gelassen, weil die Leute wissen, ja, da wird's
der ist in seiner Welt.
Der wird's nicht gestört werden. Mhm. Und in Afghanistan hatte eben dieses Spielen, wir waren immer im Safehouse abends und die Eindrücke waren so krass in Afghanistan. Also von ab der Brücke, wo du eben wirklich, ich hatte das Gefühl, das ist echt das Tor zur Hölle. Mhm. Du hast halt eben so 1000 Männer und Frauen, wenig sichtbare Frauen, mehr Männer, die sich vollkommen ohne Scham vor dir, vor einer laufenden Kamera, einen Schuss setzen. Hm. Und zwar in den Penis, in den Fuß, irgendwie in irgendeine Ader am Po. Und du siehst es und du willst auch dann, das ist dann auch so eine schwierige, du willst halt, weißt halt, okay, willst du nicht zeigen, das kannst du nicht im Fernsehen machen, aber du willst auch den Leuten nicht zu nahe treten. Und dann hilft einfach abends nur Switch spielen. Das ist das Einzige, was hilft. Du kriegst es nur so raus aus deinem Kopf.
Die da im Forum, die lachen jetzt, weil die genau wissen, dass ich auf Spritzen nicht so gut reagiere.
Wirklich?
Das ist überhaupt nicht
so. Das haut dich dann. Das krasses Detailwissen, was die da haben im Forum. Der mag Spritzen nicht.
Ja, die hören ja auch den Podcast.
Ach so.
Ja.
Da erzählst du ganz oft, dass du keine Spritzen magst?
Ja, das ist tatsächlich. Ich wurde auch mal, als wir live aufgetreten sind, das war damals in Aschaffenburg beim Autokino, unser Bruder-Podcast quasi, habe eine Haiphobie und ich kann Spritzen nicht gut haben. Und dann haben
Das ist das Ungewöhnlichste der Welt, um ehrlich zu sein.
Ja, tatsächlich. Und dann saß ich da vorne auf dem Stuhl vor den ganzen Leuten im Stadttheater Aschaffenburg und dann kamen sie an mit Haimasken und riesengroßen Spritzen und sind um mich rumgetanzt bei sehr bedrückender Musik und es war einfach furchtbar.
Du musst jetzt daran arbeiten. Du weißt, dass solche Phobien zu Zwängen werden, ne?
Ich habe tatsächlich daran gearbeitet, wirklich. Und es hat auch mit Videospielen zu tun. Das war jetzt wiederum eine sehr gute Überleitung von dir, Kompliment. Weil nämlich ich habe diese Haiphobie, diese Selachophobie, wie sie heißt, so krass gehabt, dass ich bei Far Cry 3, wenn ich da ins Meer abgestürzt bin, ins Offene, wo es diese Bullenhaie gibt, da richtig Schiss gehabt. Ich konnte da nicht weiterspielen. Da hat ein Kumpel dann...
Wirklich?
Ich in der WG mit einem Kumpel zum Glück gewohnt und dann habe ich gesagt, ey, kannst du mal eben kurz auf dieses Schiff darauf? Ich kann das nicht. Ich habe das Schiff und diese Urängste.
Dieses beknackte iPhone-Spiel gab es doch auch. Dieses, wo man so ein Hai war und da musste man so Leute auffressen.
Ja, das fand ich auch ganz witzig. So.
Aber der erste Teil war super, dann wurde es aber auch so ein Free-to-Play und du
musst ganz viel Geld
investieren.
Ganz viel
und,
Geld, Aber das war so schlimm. Und mittlerweile gibt es ja PlayStation VR und bin ich auch ein großer Fan von. Und da gibt es den Hai-Käfig, Tauchkäfig und dann gibt es die Konfrontation mit dem Hai und der bricht ja auch wirklich den Käfig aus und das ist wirklich unglaublich krass. Ich habe das meinem Vater gezeigt, der überhaupt nicht videospielaffin ist und eigentlich auch keine Angst vor Tieren oder so hat in irgendeiner Form und der war so, ja, teich mal und so und dann, der hat dann auch irgendwann gesagt so, ja okay, jetzt reicht's auch und ich wusste, das wird für mich die Hölle, ich werde durch die Hölle gehen und ich habe gedacht, ich mache das aber jetzt und tatsächlich, du glaubst es nicht, es ist so viel besser geworden.
Wirklich?
Ich habe in Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel gibt's auch Haie, bin ich ohne Probleme da runtergetaucht, habe die platt gemacht und
ich finde es schön, das sind Erfolge im Leben, die braucht auch jeder Mensch.
Das glaubt mir,
du hast keine Angst mehr vor 1-0 Haien.
Ja, ich weiß ja, dass es irrational war. Ne? Ich habe
auch nie immer.
Ja,
eben. Allerdings, nee, Moment mal, du wärst jetzt in Südafrika und machst Urlaub und gehst in so ein Haikäfig und ein Hai bricht diesen Käfig auf, dann ist Angst angebracht.
Dann ist rational, ja klar, aber ich war nie in Gefahr. Aber auch dieses im See baden war immer unangenehm oder auch im Meer, das ist ganz schwierig für mich.
Ja. Ich folge bei Reddit Thalassophobia, diesem Forum. Das ist, weil da immer tolle, gruselige Bilder von Menschen, die Angst vor Wasser haben.
Die sind mega, die Bilder, ja, die kenne ich auch.
Das finde ich sehr schön. Ich wollte noch was fragen. Achso, ich glaube zu PlayStation VR. Kann es zufällig sein, dass ich würde gerne mal wissen, wie gut sich das wirklich verkauft? Weil ich das Gefühl habe, das kaufen sehr viele. Dann 98% der Geräte wurden den Eltern auf den Kopf gesetzt. Dann spielt man es noch ein bisschen. Dann als Rick and Morty-Fan kauft man sich The Accountant.
Ja.
Und dann liegt sie eigentlich rum. Und dann heißt es, glaube ich, für Sky, wie heißt es hier, dieses Ace Combat, da haben die Leute nochmals kurz rausgeholt. Ich hab zum Beispiel
Angst. Ich jetzt gerade Robobot, dieses, das ist ein unglaublich geiler Plattformer. Also so ein quasi wie ein bisschen Mario Odyssey-mäßig und das ist ein ganz tolles VR-Spiel. Oder auch Beat Saber, wo du mit zwei Lichtschwertern im Takt zur Musik, also quasi ein Tanz, Rhythmus und Kampfspielen in einem, macht unfassbar viel Spaß. Ich hab fast geweint vor Freude, als ich das erste Level gemacht habe. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie geil ist denn das? So wie ein geiler Jedi mit zwei Lichtschwertern, da so Blöcke zerschneiden im Takt, weil ich auch Musikspiele mochte, wie gesagt, ja. Rockband und so weiter. Also das ist so geil. Also Beat Saber
muss man nochmal raus.
Ja, unbedingt. Aber ich habe auch unglaublich viel Spaß mit der PlayStation VR, das anderen Leuten zu zeigen einfach. Das ist einfach.
Ich habe jetzt all meinen Freunden das einmal durchgezeigt. Ja. Zwei davon haben sich dann selber eine gekauft. Damit sind die wieder rausgefallen, als die kommen zu Besuch, um PlayStation VR zu spielen. Der erste Effekt ist der beste eigentlich.
Ja.
Das ist wie beim LSD tatsächlich. Das erste Mal ist, glaube ich, das beste Mal.
Kann ich jetzt nicht so mitreden, aber
ja,
ich glaube das.
aber dann nutzt sich der Effekt ab und bei mir ist das Problem, ich habe Angst im Dunkeln.
Okay.
Also ich habe echte Angst im Dunkeln. Also ich habe auch echt so ein kleines Licht zu Hause in meinem Zimmer, damit ich besser schlafen kann und wohne auch an einer sehr stark beleuchteten Straße und bin darüber sehr froh. Und als Resident Evil 7 zum Beispiel rauskam, nicht spielbar für mich. Null. Ich habe nach unten geguckt und das war's.
Auch nicht in nicht VR, also.
Ich habe gerade vor kurzem Resident Evil 2 mit meinem Videospielfreund durchgespielt gemeinsam und das ging und wir wollen jetzt nochmal Resident Evil 7 probieren. Er sagt, er möchte es aber nur in VR durchspielen.
Das ist hart, also das ist nochmal viel krasser da.
Schaffe ich nicht. Das ist unmöglich. Warum bist du eigentlich heute in Berlin, wenn du bist ja Bremer?
Ich wurde eingeladen von Ubisoft, mir The Division 2 anzuschauen. Das kommt ja bald raus. Ich glaube, in 2 Wochen ungefähr, am 12. meine ich, 12.3. Das ist ja wieder so ein Online-Loot-Rollenspiel-Shooter.
Diese Wörter sind auch ganz schrecklich. Wie willst du da für eine ältere Generation begeistern?
Ja, das Online-Loot. Wenn geschossen wird, ist schon mal ältere Generation schon mal raus. Das ist ja immer, da gibt es ja gleich Vorurteile. Ach, das sind doch diese Killerspiele.
Was ich aber seltsam finde, mein Vater ist da auch so, aber er hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich ihm die ungeschnittene Version von Total Recall besorgen kann.
Das ist auf einmal okay.
Das fand ich irgendwie so lustig, weil er dann verurteilt hat. Ich durfte kein Street Fighter spielen, weil das zu brutal ist. Ich durfte kein Magic the Gathering spielen, weil mein Vater dachte, dieses Spiel ist von Scientology.
Wirklich?
Ja, der hat richtig bei irgendeinem Sektenamt angerufen für Religionsforschung, hat gefragt, können Sie bitte, er hat dann Spielkarten weggenommen von mir und ist mit diesen Karten dann zu diesem Amt und hat gesagt, können Sie mir sagen, ob das was mit Scientology zu tun hat?
Die beste Geschichte der Welt, das ist ja mega.
Und die haben gesagt, nein. Und da meinte mein Vater, aber gucken Sie sich bitte an, das ist die Sprache von Scientology. Erstschlag. Das ist ein typisches, die Vorbereitung der Mitglieder dieser Sekte müssen den Erstschlag vorbereiten, bevor die Aliens kommen und die Erde übernehmen. Das ist doch eindeutig. Und die so, nee, hat nichts damit zu tun. Wir haben es nachher gecheckt. Und dann durfte ich wieder Magic spielen.
Das ist ja schön. Beim Bruder war das so, der hat immer diese Games Workshop-Spiele gespielt. Also die Miniaturen, die man anmalt und dann Strategiespiele.
Das ist richtig nerdig.
Das ist richtig nerdig. Haben wir früher, das Herr der Ringe Tabletop haben wir damals sehr viel gespielt. Das war nicht ganz so nerdig, weil da gab es einen Film zu. Aber das geht dann noch. Das haben wir gerne gemacht. Und da ging er regelmäßig dahin und hat mit den Leuten gespielt. Und man weiß ja, wie diese Spiele sind, die dauern unglaublich lange, sind unglaublich detailreich und man verliert sich da richtig drin. Man würfelt viel, ganz viel Regelgewichse, würde ich jetzt in meinem Podcast sagen, in deinem natürlich nicht.
Kannst du aber auch hier sagen, darfst auch sagen Pimmel oder was auch Pimmel, immer, dir einfällt, nee, kannst du sagen.
Okay, das ist sehr angenehm. Und mein Vater hat damals wirklich gesagt, so, sag mal, spielt ihr da um Geld? Und es gibt wirklich kein Spiel, was sich schlechter dafür eignen würde, um Geld zu spielen. Das war so absurd, aber der war davon überzeugt, weil er da so regelmäßig hingegangen ist. Und das war nicht, weil er süchtig danach war oder so, sondern war einfach gern mit Leuten so. Alleine kann man das Spiel nicht spielen, so. Was soll das denn?
Ja.
Ne? Aber
spielst du Brettspiele?
Nee, leider nicht so gern. Gar nicht gern.
Dann können wir das Brettspielthema gar nicht machen, weil ich mittlerweile, umso älter ich werde, umso mehr mag ich Brettspiele.
Ich glaube, das kommt bei mir irgendwann noch. Also es gibt ja auch ein Dark Souls-Brettspiel und ich als riesen Dark Souls-Fan, da juckt es mich natürlich so ein bisschen.
Erklär mir dieses Spiel. Mein bester Videospielfreund, ich habe gerade Dark Souls für die Switch bekommen, also falls vor einem Vierteljahr oder so war das. Mhm. Und er sagte zu mir, du kannst es mir geben, Tito, du wirst es nicht mögen. Ich verstehe es, ich habe es dann auch versucht, ich krieg's nicht hin. Das ist so wie zum Beispiel Monster Hunter. Ich kriege es nicht hin.
Das schaffe ich auch nicht. Das wollte ich immer mögen, aber ich habe es nicht geschafft.
Was ist Dark Souls? Warum ist das, warum lieben die Leute das so? Warum ist Reddit voll mit Dark Souls? Wenn du dir die sowieso, warum sagen die Leute, kauf dir Zelda und danach Dark Souls?
Weil die Erfolge, die du da erzielst, erarbeitet sind, weil das Spiel dich für voll nimmt und gnadenlos ist. Das Spiel ist nicht unfair, aber es fühlt sich manchmal unfair an, aber dann hast du versagt. Und das ist nicht so ein Spiel zum Wegspielen. Viele machen so, ach, na, Feierabend, anstrengender Tag gewesen, ich will einfach so ein bisschen, weiß ich, COD ballern oder so. Oder einfach ein Mario schön hüpfen, alles fröhlich. Aber manche wollen so ein düsteres, knallhartes Rollenspiel spielen, was einen tausendmal bestraft, aber dann umso sehr belohnt, wenn du schaffst. Es gibt nichts Besseres, als wenn du dir den langen Weg zum Endgegner erkämpft hast und tausend Fallen und Gefahren getrotzt hast und anderen Online-Spielern, die nur reinkommen, in dein Spiel reingebrochen, um dich umzubringen. Wenn du diesen ganzen Gefahren getrotzt bist und dann kommt ein Endgegner, wo du denkst, wie soll man das denn schaffen? Das ist ja unmöglich. Und nach dem 10. Versuch hast du rausgefunden, eine Taktik rausgefunden, wie du vielleicht eine Chance erkennst. Wenn du nach diesen ganzen Hindernissen das irgendwann schaffst, diesen Gegner vorzuführen und ihn platt zu machen und in einer epischen, mit einer epischen Untermalung, musikalisch als auch optisch, dann ist es das beste Gefühl der Welt, wenn da steht Victory Achieved oder Dämon geschlachtet oder was auch, kommt auf die Version an.
Es gibt nichts Besseres.
Es gibt wirklich nichts Besseres.
Nichts?
Nein, auch kein Sex.
Okay, das, ich wäre jetzt nein, was anderes, aber nicht, genau. Okay.
Also in Kombination, okay, das ist schon eine gute Sache, aber kommt man selten in die Gelegenheit.
Ich wollte gerade fragen, wie oft hattest du die Möglichkeit, ja, Geschlechtsverkehr zu haben und gleichzeitig Dark Souls
es
zu spielen?
Es gibt jetzt die Switch.
Und es gibt ja bei YouPorn so eine eigene Kategorie davon. Dieses Gamer, die gleichzeitig Geschlechtsverkehr haben. Ja,
tatsächlich,
haben.
Es gibt doch alles. Oder?
Und wie heißt das? Rule 34, glaube ich, heißt das.
Ja, ne? Ja, genau. Es gibt
ja, gab's auch mal einen Film, glaube ich, zu, der dieses als Thema hatte. Egal, das wird dann viel zu weit.
Die driften immer ab, aber ich finde das gut.
Ich mag das am meisten abdriften.
Ja.
Ich finde das ist eigentlich das Schönste. Ich glaube, das macht auch Spaß zuzuhören. Ich glaube ja, die meisten Leute putzen ja beim Podcast hören oder machen so unangenehme Dinge. Und wenn dann Leute rumdriften im Gespräch, ist das ja ganz angenehm.
Ja, auf jeden Fall. Beim Putzen höre ich immer Disney-Songs.
Ich erledige Putzen. Ich erledige es einfach. Ich möchte das nicht irgendwie. Wie Disney-Songs? Singst du dann so Ariel mit?
Ja, klar.
Wie, du singst es richtig so,
nein,
unter dem Meer.
Nein, so. Aber schon die Sachen, die ich früher in der Kindheit gern, also keine Ahnung, was waren das? Glöckner von Notre Dame, Aladdin, König der Löwen, Schön und das Biest.
Atlantis.
Nee, das habe ich.
Das ist der düsterste Disney-Film, den ich je mal. Da stirbt ja auch jemand. Diese Frau, die raucht, die stirbt ja.
Ja, jetzt hast du mich gespoilert, ich wollte ihn heute angucken.
Das soll man ja nicht mal. Man kann sie trotzdem noch angucken. Sie ist nicht die Tragende, es ist okay, dass sie stirbt.
Nee, aber das ist so wie Dinosaurier, einer dieser unbeliebteren Disney-Filme, ne? Und die dann.
Es gibt das ist der letzte oder vorletztes Jahr kam, ne?
Nein, der heißt einfach nur nicht Alan Swat, sondern wirklich nur Dinosaurier. Ich glaube, Anfang der 2000er kam der irgendwann. Nee, war animiert und die sahen furchtbar aus. Und der soll, glaube ich, aber ganz gut sein, aber der war unglaublich gefloppt, glaube ich. Also.
Ich gucke sehr gerne, ich bin großer Fan des Medium Zeichentrick. Mhm. Ich bin, und das würde dich nicht überraschen, großer Adventure Time-Fan.
Yay.
Ich liebe Adventure Time. Also ich bin jetzt in der dritten Sichtung aller Staffeln, habe immer noch nicht die letzte Folge geguckt. Ich hebe sie mir, ich weiß nicht wann, aber ich hebe sie mir auf. Hast du schon
durch? Also eben mit Witcher hast du Sympathiepunkte ordentlich verspielt, aber jetzt mit Adventure Time ist alles hier, so wieder so. Oh, ja, ich hab's eh schon gesehen.
Meine Socken.
Deine Socken sind mega, ich bin ein bisschen neidisch.
Habe ich von einem Kameramann auf einer Reise, da waren wir sehr erschöpft und traurig und wir waren in den Philippinen in einer Mall und dann gab es dort einen Fake-Sockenstand und dort gab es zwei Adventure Time-Socken und er hat sie mir jetzt geschenkt zum Geburtstag.
Das ist so süß.
Und da war ich sehr, sehr glücklich. Und ich auf jedem Dreh müssen alle wenigstens eine Folge Adventure Time mit mir gucken. Und meistens zeige ich Jake the Brick.
Ja.
Das weil das ist eine ganz tolle Folge.
Ja.
Oder, ich weiß nicht, wie die Folge heißt, die mit dem Schneegolem.
Ja, wo er Schneegolem oder so ein Yeti, oder?
Ja, so ein Yeti, dann, aber der heißt in der Welt, es ist ein Schneegolem.
Der nicht redet, ne?
Genau.
Und dann macht er sich so sein Feuerchen und so, das ist so süß irgendwie.
Und das verstehst du, weil wenn du dann in diese Komplexität, ich glaube auch, dass Adventure Time, ich habe noch nicht in diesem Podcast über Adventure Time geredet, das machen wir jetzt.
Ist jetzt die Gelegenheit. Also wir haben eine Sonderfolge damals gemacht dazu, ist glaube ich auch schon 2-3 Jahre her, zu Adventure Time, obwohl wir ein Videospiel-Podcast sind, aber es hat ja ganz viele Berührungspunkte mit Videospielen. Und das ist auch eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil das war so schön. Wir haben auch die ganzen Intros in verschiedenen Sprachen gehört. So und Holländisch ist natürlich mega.
Ja.
Und Arabisch war auch witzig. Und das ist eine tolle Serie.
Ich glaube, es ist das komplexeste Drehbuch einer Serie. Zeichentrick sowieso. Dicht gefolgt von Gravity Falls.
Ja, kann man so sagen.
Aber auch, es konkurriert mit sehr vielen real verfilmten Serien. Also ich glaube zum Beispiel Breaking Bad und Adventure Time sind ähnlich komplex.
Das hat noch nie jemand gesagt, aber ich find's gut.
Ich glaube, ich meine, das bis mit dem Ende, also die letzte Staffel, das Auffisseln, was dort alles passiert. Und ich dachte ja früher, SpongeBob ist schon eine komplexe Drehbuch. Aber dann wurde ich überzeugt, Adventure Time. Ich habe dann auch jetzt, ich war ganz süchtig nach diesen Art Zeichentrickserien und habe auch noch einige gefunden. Venture Brothers, kennst du das? Kann ich dir sehr empfehlen. Das ist gewöhnungsbedürftig, sieht so ein bisschen aus wie diese He-Man-Sachen aus den 90ern, Anfang dieser, eigentlich die aus den 80ern, glaube ich, sind, aber dann in den 90ern noch morgens bei Sat.1 kamen.
Ja, ja, genau.
Da, das ist die gleiche Zeichenart. Bob's Burger, finde ich, kann ich gut mit leben.
Das hasse ich. Also das
wirklich?
Ich liebe so diese ganzen, ich habe da keine hohen Ansprüche. So. Egal ob Drawn Together sogar, was viele hassen, Family Guy liebe ich, South Park sowieso.
Ja, aber das ist ja einfach zu mögen. Ganzen, also Family Guy zu mögen ist das Einfachste der Welt.
Da hast du recht. Aber Bob's Burgers, ich habe gedacht, oh, das wirst du mögen, weil ich mag so einfache Sachen, also die nicht unbedingt sonst wo spielen, sondern wirklich einfach nur einen Burgerladen. Das finde ich eine gute Idee. Aber ich mag den Zeichenstil nicht, das finde den Humor. Vielleicht muss ich auch noch mal sehen, weil ich habe früher auch gesagt so, was guckt ihr alles, diese Scrubs, das ist ja mega scheiße. Und dann irgendwann habe ich es geliebt. So, manchmal ist es lieber auf dem zweiten Blick, das ist einfach so.
Nee, ich habe es echt, mein ganzer Freundeskreis besteht nur aus Scrubs-Zitaten. Ja. Ich krieg's nicht hin. Also die hören alle Oasis und lieben Scrubs und das sind zwei Dinge, die ich verabscheue. Scrubs und Oasis. Ich kann damit nichts anfangen.
Okay, mag ich beides.
Ja, ist okay.
Ja,
ich habe Ich habe, um mich zu sozialisieren in diesem Freundeskreis, habe ich einfach Wonderwall auswendig gelernt, damit ich beim Karaoke wenigstens ein Lied singen kann. Ich habe glücklicherweise noch so einen Radiohead-Verbündeten, der in dem Freundeskreis, also man kann auch Radiohead und Oasis mögen. Und
da kann ich nicht ran.
Nee? Nee. Zu intellektuell?
Ja. Bin ich ehrlich.
Ja, es ist auch anstrengend. Also Oasis ist halt einfach, du kannst es halt immer betrunken singen. Das ist, glaube ich, das, was die große Kunst von Oasis.
Ja, genau. Du hast zusammengefasst.
Und Radiohead kannst du betrunken singen, danach möchtest du aber dich von deiner Brücke stürzen. Das ist, glaube ich, das. Ich will noch mehr über Adventure Time reden, weil ich habe keinen Verbündeten für Adventure Time. Niemand guckt es aus meinem Freundeskreis.
Also für mich, ich glaube, ich habe einen größten Lachanfall aller Zeiten gehabt, als ich die Folge gesehen habe, wo es um die ultimative Rüstung geht, wo sie sich immer aufrüsten wollen mit die beste Rüstung.
Ja.
Und das ist aber blöderweise auch die peinlichste Rüstung. Man kennt ja dieses Dilemma in Rollenspielen. Du findest eine super geile Rüstung, die sieht super cool aus, aber du hast eben noch eine andere gefunden, die von den Werten viel besser ist, aber richtig scheiße aussieht. Und du willst eigentlich die coole Rüstung tragen, aber die Werte sind halt kacke. So. Und dann musst du überlegen, so, was mache ich? Ne? Und da war es halt auch so, und das war so, so eine goldene Rüstung mit so großen Brüsten, mit Nippeln drauf. Und ach nee, Nippel hat sie, glaube ich, in der Urversion haben sie dann doch nicht gemacht, weil wegen Kinderserie und so.
Wirklich?
Ja. Und so einen dummen Zöpfen und so einen Wikingerhelm und so. Das ist einfach unfassbar. Und ich liebe
ist diese Folge. Ist das die Folge, wo sie in dem Zug im Kreis fahren und das alles einsammeln?
Das ist auch mit Choose Goose. Also mit der, ich weiß nicht mehr, wie er im Deutschen heißt.
Weiß ich auch nicht. Ich habe es auch auf Englisch tatsächlich geguckt. Ich habe es nie auf Deutsch geguckt. Wie ist es auf Deutsch?
Also viele haten das, aber ich mag das. Ich mag auch den Sprecher. Den habe ich damals, obwohl der ist jetzt ausgestiegen, in der neuesten, fünften Staffel ist er, glaube ich, ausgestiegen. Den habe ich damals im Podcast eingeladen, aber tatsächlich hat er sich nicht getraut. Also er mochte das nicht. Also er ist ganz sehr introvertiert. Aha. Man mag das gar nicht meinen. So, er ist so ein bisschen so in die Synchronschiene reingerutscht.
Von Finn oder von Jake?
Von Finn.
Okay.
Da hätte ich dazu sagen sollen. Ja,
ja.
Genau, Finns Sprecher und ich mag die deutsche Stimme so auch. So wie abgebrochen er wie im Original das Intro singt und so.
Ja. Time.
So fand ich super. Und ich mag. Aber die englische Version ist schon
weiter. Ja, weil die Sprecherstimme ja reift. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich alles am Stück gesehen habe. So, ich habe das ja dann immer so von Staffel, dann mal eine Pause, dann wieder
Jeremy Shader ist das im.
Genau, die wird ja immer älter, die Stimme. Und das finde ich, der ist ja dann, der fängt ja auch mit, glaube ich, mit, wie alt ist er in der ersten Staffel? Also Finn. Ich glaube 11 oder so. Und der, 11, hört ja dann, 12, so. Der wird ja dann irgendwie auch älter in der Serie.
Ja, richtig, genau.
Sage mal, ist dieses, als er diese Hand hat, wo die Blume rausguckt, und dann kommt doch Lumpy, wie heißt sie?
Space Princess.
Genau. Und dann gibt es dieses, wo sie ihn meiner Meinung nach vergewaltigt und ihn entjungfert.
Ja.
Und dann hat er die Blume in der nächsten Folge nicht mehr an der Hand. Soll das Defloration bedeuten?
Habe ich tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen.
Das ist ein hyperspezifisches Gespräch, was wir gerade
führen. Ja, ich glaube, die Leute schalten gerade ab und denken so, was zur Hölle ist das? Redet ihr noch von der Kinderzeichentrickserie? So, ja, tatsächlich. Ist verrückt. Aber wo du das so lobst mit der Komplexität und dass es so das krasse Drehbuch hat und so weiter. Ich glaube, viele Sachen sind, also ein bisschen so wie bei Star Wars, wo gesagt, George Lucas hat damals sich schon gedacht, das wird dann so und so. Und dann gab es aber ja auch ganz viele Fehler, so die er nicht bedacht hat, die dann in den grauenhaften Neuauflagen dann irgendwie anders geschnitten wurden, um damit das irgendwie passt. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist auch ganz, also ich glaube schon, dass der, der hat so einen seltsamen Namen, jetzt habe ich ihn gerade vergessen.
Pendleton Ward.
Genau, richtig. Ja. Dass er dass er sich schon viel dabei gedacht hat und auch genial ist, aber ich glaube längst nicht alles, also gerade was die Schnecke angeht, die ja in jeder Folge auftaucht.
Die habe ich nicht gefunden in jeder Folge, um ehrlich zu sein.
Nee, aber man sieht sie schon öfters mal.
Man sieht sie, aber und, ich habe sie jetzt nicht.
Da gibt es ja auch so eine Theorie, die, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt von ihm kommt, dass er es überhaupt mal angedeutet hat, aber das ist mir alles zu weit hergeholt. Irgendwann glaube ich
es nicht. Die große Kunst, deswegen ist das Drehbuch, finde ich, so gut, ist das alles so in einer total absurden Welt, das logisch zusammenzuführen.
Stimmt.
Also, ja. Dass du am Ende das Gefühl hast, jetzt bei der 8., 9. Staffel, wo sind wir jetzt?
Ich glaube 8. oder ich kann mir sowas immer so schlecht
machen. Ist egal, letzte Staffel. Ja. Dass du das Gefühl hast, es macht alles, es geht ja erst los ab der 3. Staffel mit diesem, dass das alles irgendwie zusammenhängt.
Genau, und ernster wird auch.
Ja. Ja. Und dass es alles sich fügt. Und ich habe mal mit ProSieben-Redakteuren geredet. Ich weiß noch, als wir haben uns unterhalten über, was könnte das neue Simpsons sein. Und ich meinte so, es ist nicht das neue Simpsons, aber ihr werdet der coolste Sender, wenn eure Lizenzabteilung sich Adventure Time kauft. Und ich glaube, es kommt jetzt auf Disney Channel oder sowas. Oder wo kommt es in Deutschland im Fernsehen?
Das kam, glaube ich, immer auf Super RTL.
Aber oder sogar Super RTL.
Ich weiß, nee, Nick. Nick natürlich, oder?
So lustig, wie du da immer da hinten...
Ja, ich habe gesagt, Phil ist mein Backup und der weiß, aber der zuckt mit den Schultern. Oh, schade. Nee.
Ja, wie viel Zeit haben wir eigentlich jetzt verredet? 48.
Ich wollte noch ganz kurz sagen.
Bitte, wir sind noch nicht so, wir können noch weiter.
Achso, okay.
Keine Hektik.
Oh, ich krieg schon Panik. Ich finde, bei Adventure Time ist das ganz wichtig zu sagen, dass die Charaktere, so absurd sie auch sind, sie werden schon ernst genommen. Sie bekommen auch jeder so eine krasse Backstory irgendwann. Und jeder Charakter wächst einem irgendwie ans Herz. Und egal, ob du den schon seit 5 Staffeln kennst, auf einmal kriegt er so eine Hintergrundgeschichte, die dich auf einmal so richtig mitnimmt und denkst so, oha, jetzt verstehe ich aber auch, warum er so ist, er oder sie. Und das kann nicht jede Zeichentrickserie von sich behaupten.
Wollen wir mal kurz erklären, was Adventure Time ist für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht kennen? Möchtest du das tun? Ich habe immer große Schwierigkeiten, diese Serie zu erklären.
Ja, das ist auch schwierig. Es ist eine sehr abgedrehte Serie, wie man das halt so kennt, so diese ganzen Nick-Cartoons und so, wo man auch manchmal auch die Nase rümpft und sagt, okay, was, das verblödet doch die Kinder. Und es geht um Finn, den Menschen, der in einer postapokalyptischen Welt lebt, die aber einfach total fröhlich und bunt ist, aus Zucker, also Menschen und Kreaturen sind da Süßigkeiten und laufen rum. Er hat einen Hund, einen, ich glaube, 32-jährigen Hund als besten Kumpel, der auch die Form wandeln kann und einen geilen Humor hat und von der Bender-Stimme aus Futurama gesprochen wird, von Namen.
Das ist im Übrigen das Bild, da habe ich die meisten Likes, also die meisten Upvotes bei Reddit bekommen, als ich nochmal ein Futurama-Rerun gemacht habe und alle Folgen nochmal am Stück geguckt habe, was ich ja früher auch nicht getan habe.
Bin ich auch gerade dabei.
Ist toll.
Ja,
Alter, ist das eine gute Serie. Ja. Da war ich wirklich überrascht, wenn du die auch am Stück guckst, wie konsistent die ist auch.
Voll.
Da gibt es jetzt diese eine Szene, wo Finn und Jake in einem Turm an einer Wand angekettet sind und Bender läuft vorbei.
Genau.
Und dann habe ich dieses Bild bei Reddit hochgeladen, dann habe ich dann, glaube ich, 60 Upvotes bekommen. Das fand ich ganz toll.
Das ist,
oder 110 Reddit, sogar? Da war ich schon so, ich war so ein Star. Also ich hätte fast einen Armer gemacht.
Das ist schon, beeindruckend.
Aber bitte erzähl weiter, was Adventure Time ist.
Genau, und die am Anfang sind es immer abgeschlossene Folgen, also in dieser total verrückten Welt. Er ist zum Beispiel auch so ein bisschen in Princess Bubblegum verliebt. Das ist eine Prinzessin, die komplett aus Kaugummi besteht, die aber viel zu alt ist für ihn und ihn nur als Freund mag. Und die sind eigentlich immer auf der ständigen Suche nach Abenteuern, deswegen Adventure Time, und wollen auch immer die Welt retten. Es gibt den bösen Eiskönig, der so total verbittert ist, so ein bisschen wie Arktos aus Tabaluga, so der böse Schneemann, das ist halt der böse Schneekönig. Und der einen Pinguin hat, der Günther heißt, auch super geil.
Ich würde so gerne spoilen.
Und es ist alles so total bunt und fröhlich gezeichnet und teilweise so absurd, aber auch mit so einem bösen Humor, wie man ihn teilweise auch aus SpongeBob kennt. Ne? Da weiß man ja auch, dass viele Erwachsene das gucken, die gar nicht ursprünglich Zielgruppe waren, weil es auch teilweise so einen fiesen Humor hat oder auch so einen tiefgründigen, so den Kinder gar nicht so greifen können. Und das ist, glaube ich, so ganz grob zusammengefasst Adventure Time.
Und es ist immer warm. Es gibt unglaublich viele Adventure Time-Folgen, die todtraurig sind. Also meine Freundin zum Beispiel kann Adventure Time nicht gucken. Ich habe ja dann auch eben diese 2 Demo-Folgen. Es gibt ja noch diese Folge wie The Circle of Life.
Mhm.
Die ist ja auch so eine gute zum Zeigen-Folge. Und sie meinte, sie kann das nicht gucken. Das ist ja todtraurig. Also es hat echt richtig krass traurige Momente, die Serie. Aber es ist nie so abweisend oder kalt oder es ist immer so ein Problem, was jeder auch nachvollziehen kann. Es wird ja dann meistens auch so Probleme werden ja behandelt, so menschliche. Ja. Genau. Und das beeindruckt mich eigentlich.
Und die werden oft auch untermalt mit trauriger Musik, also Gesangseinlagen ab und zu. Also jetzt nicht so wie so ein Disney-Film, der eigentlich schon ein Musical ist, das jetzt nicht. Aber es gibt viele tolle Songs in Adventure Time. Und das, ja, gerade dieses Lied, was Marceline singt und so, I'm Just Your Problem heißt es, glaube ich.
Ja.
Das, oh, das
ist lustig, ich habe die Melodie sofort im Ohr, wenn du das sagst.
Ja, da krieg ich Gänsehaut. Also es ist schon, das nimmt, und das ist eigentlich so Quatsch, wenn man denkt, ja, das ist eine Kinderzeichentrickserie. Nein, das ist mein voller Ernst.
Also ich will nochmal betonen, hier sitzt ein 37-Jähriger und ein 31-Jähriger.
Ich werde 31.
Du wirst 31. Und beide reden, es ist das konsistenteste Gespräch in diesem Podcast bislang, war Adventure Time. Ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen, die es nicht kennen, das als Anlass nehmen und sich ansehen.
Ja.
Es ist die beste, es ist wirklich, also ich habe auch noch nie eine Serie mit so vielen Staffeln dreimal hintereinander geguckt und ich habe auch bei Uncover-Drehs immer wenigstens eine gesamte Staffel Adventure Time auf meinem iPad. Weil wenn es mir richtig beschissen geht, gucke ich einfach Adventure Time.
Super möglich. Ich habe es gerade so Bock, das zu gucken.
Ich warte. Wann ist dieser Podcast vorbei? Machen wir gleich Schluss, dann kann ich nach Hause. Aber warum kriegen die es zum Beispiel dann nicht hin, so richtig geile Videospiele zu machen? Also die Adventure Time.
Das verstehe ich auch nicht. Aber die sind ja besser geworden. Also das Finn & Jake Investigations, das war ja gar nicht nur schlecht.
Das kenne ich ja gar nicht. Was ist denn das für eins?
Das gibt es für die PS4.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Weil es gab für die Switch dieses komische, wo du auch die Geschichte so weiterspielst, auf diesem, wo das Wasser, wo du dieses.
Ja, nee, das war nix.
Ja, leider.
Aber Finn & Jake Investigations, das ist eigentlich ganz gut. Das kann man gut spielen. Das ist so ein bisschen so Adventure-mäßig, aber auch ein bisschen Action-Einlagen drin. Und du läufst halt in 3D durch diese bunte Welt und das ist einfach, das ist auch so ein dankbares Setting für ein Videospiel.
Ja.
Deswegen war es so lange mal Zeit, dass es halt irgendwie geil umgesetzt wird. Aber es ist halt wie oft mit so Lizenzversoftungen, ne? So dann so ein kleines Studio, was wenig Erfahrung hat und wenig Budget und dann Hauptsache der Name, es verkauft sich ja trotzdem. Das ist das Ding immer.
Wahrscheinlich stimmt's auch. Also wahrscheinlich kaufen Eltern, ach, mein Kind mag Adventure Time oder mein 37-jähriger Freund mag Adventure Time. Dem kaufe ich das mal.
Aber irgendwann raffen sie halt, okay, das gucken auch die Alten, so wie die den Podcast jetzt machen. Und da müssen wir auch unsere Produkte dem anpassen. Deswegen gibt es halt nicht nur diese ganz schlimm gemacht aus China, diese schlechten Figuren, die 10 Euro kosten, aber einfach Produktionswert von 2 Cent haben.
Ja.
Habe ich auch mal auf dem Amazon-Wunschzettel gehabt, weil ich dachte, die Figur wäre geil und die war so schrecklich, so schlimm bemalt und so. Aber mittlerweile gibt es dann auch richtige Statuen, ne, die dann auch für richtige Sammler, die auch erwachsen sein müssen, sonst können die es gar nicht leisten.
Ja.
Ja.
Das ist etwas tatsächlich ein Hobby, dieses Vinyl-Toys sammeln, da habe ich nie. Also da hört es für mich dann auf.
Ich finde es cool, wenn andere das machen, aber ich fühle mich dann auch immer, es belastet mich, so viel Besitztum und auch Staubfänger und so weiter. Habe ich früher immer angefangen, so, ich habe auch noch ein paar Sachen zu Dark Souls zum Beispiel, Figuren und so.
Da hast du das Presse-Kit bestimmt auch bekommen?
Ja, klar.
Und da habe ich das Zippo habe ich ja verschenkt an meinen Videospielfreund und der freut sich darüber auch. Also er findet es ganz toll.
Ist auch was Besonderes.
Ja. Also ich habe es nicht bei eBay versteigert, um noch eine neue Firma zu gründen.
Das ist auch immer ein bisschen blöd, finde ich, wenn man schon was geschenkt bekommt.
Und ich dann musste, das war 2006, ich war 25 und habe so Farming Simulator 2007 zugeschickt
Mord bekommen. Verjährt nie und das ist schlimmer als Mord, finde ich.
Okay, du meinst, ich muss mich dafür richtig schämen. Aber ich habe wirklich nur die Schrottspiele verkauft. Also so wirklich so
ja.
Naruto.
Ja, aber es wird uns halt so eingebläut, ey Leute, Test muss doch verkaufen. Das, also
okay,
es gab mal einen Redakteur, ich glaube, nee, ich nenne den Titel lieber nicht von der Seite, für die er geschrieben hat, der ist richtig hochkant rausgeflogen, als es rauskam. So,
pass auf, ich werde die gesamte Geschichte erzählen. Also es handelt sich hierbei um 10 Spiele, die ich verkauft habe, insgesamt.
Ja.
Der Gesamtumsatz, den ich damit gemacht habe, waren vielleicht 350 Euro. Davon habe ich, jetzt halte ich fest, einen Praktikanten bezahlt, der mir hilft, ein Magazin zu entwickeln. Ich finde, liebe Videospielfirmen, seid nicht mehr böse.
Okay.
Ich habe davon nicht Alkohol gekauft, wirklich nicht. Ich habe davon nicht 26-jährig sein und Single das Leben genossen, sondern ich habe einen Praktikanten bezahlt, weil ich gesagt habe, selbst wenn ich eine Zwei-Mann-Firma bin, wir müssen unserem Praktikanten Geld geben.
Guck mal, Ubisoft ist doch gerade noch hier, da war ich ja eben.
Von Ubisoft habe ich nie ein Spiel verkauft. Kann ich schon mal sagen. Das waren wirklich nur so Schrottspiele, die keiner will. So, mir fällt leider das Beispiel, da war so ein Spiel dabei, wo man irgendwie so ein zweiter Weltkriegs-Shooter, der irgendwie so von so einer völlig unbekannten Firma, so einfach was
Call
keiner.
Call of Duty, ne?
Also so richtig nur Mistspiele, die keiner haben wollte, die der Freundeskreis nicht wollte, die man nicht getestet hat, die einfach dann rumlagen ewig.
Kilo, ich vergebe dir.
Danke. Und es waren auch wirklich, man hat ja selten, man kriegt ja von Ubisoft, hat man ja nie diese, da war ja immer dieses Not for Sale.
Genau.
Ich habe nicht diese Spiele verkauft, wo drauf stand Not for Sale. Sondern wirklich nur, wenn dann irgendeine Firma sich entschieden hat, wir schicken dem mal eine Retail-Version.
Okay, gut.
Das ist doch okay, oder?
Ja, okay, glaube ich nicht ganz, aber...
Ich liebe Adventure Time.
Ja, okay, dann ist
das kann man dafür sich noch kaufen. So, wir sind bei 57 Minuten, damit sind wir ziemlich lang. Wir sollten nämlich, weil die Podcasts bei ProSieben laufen, meistens, glaube ich, immer nur eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel oder sowas. Das ist so deren Länge.
Und 7 Minuten Werbung zwischendurch.
Genau. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Amorelie, die Sex oder sowas
ist das ja dann, ne? Eis.de.
Nee, die haben ja so ein Sex-Ding sich gekauft, ProSieben irgendwann.
Haben die?
Ja, ich glaube, denen gehört Aromelie. Ich weiß nicht, wie es heißt.
Da habe ich das Konkurrenzprodukt jetzt nicht genannt.
Von Eis. Wie gesagt, ich kriege ja kein Geld dafür. Ich kann sagen und.
Dann machst du was falsch.
Ja, wahrscheinlich. Für mich war das ja, fing das ja so als, mach mal Podcast und dann okay.
Ja. Ja, ist doch super. Also wenn man Spaß hat, ist alles gut.
Habe ich. Und vielleicht konnte der Hörer, der bis jetzt noch dran ist, die drei, die noch eine Club Nintendo-Karte zu Hause haben, die könnten das vielleicht nachvollziehen, dass man dabei Spaß haben kann.
Ich bin davon überzeugt.
Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüssi.
Tschüss.